Moin, Lena.
Moin Marie, wir sind wieder am Start. Ich habe direkt eine Einstiegsfrage für dich.
Ja.
Wann bist du zuletzt irgendwo rausgeflogen oder suspendiert worden?
Ich
So,
bin.
wie lange ist das her?
Oh, ich bin. Ach, ich war eigentlich immer brav. So in der Schule vielleicht, dass man da mal aus dem Unterricht rausgeflogen ist, weil man zu viel geredet hat, aber eigentlich auch da nicht. Ich bin langweilig.
Auch nicht aus irgendeinem Club, Geschäft, keine Ahnung, Hausverbot.
Nein, ich bin richtig, richtig langweilig. Bist du irgendwo schon mal rausgeflogen?
Nope, ich glaube, seit der Schulzeit ist das auch nicht passiert und die ist ja jetzt bei uns schon ein bisschen länger her. Und seitdem, weiß nicht, irgendwie kam es nicht dazu. Aber 2 Jahre Pandemie haben es auch irgendwie schwierig gemacht, irgendwo rauszufliegen, wenn man eh nirgendwo rein durfte. Deswegen habe ich kein aktuelles Beispiel, aber ich kenne da jemanden, der kürzlich rausgeflogen ist, und zwar bei seinem eigenen Club. Weißt du, wen ich meine?
Ach, du meinst nicht? Warte, Jogi Löw würde sagen, Mesut Özil.
Ja, genau. Was da passiert? Also, es ist nichts bekannt, soweit ich weiß, aber mit ihm wurde auch irgend so ein Mannschaftskamerad suspendiert, ne?
Ja, ich finde es halt immer verdächtig, wenn es zwei sind. So, weil wenn halt nur Mesut Özil suspendiert worden wäre, dann wäre es vielleicht so ein Einzelvergehen. Aber zu zweit spricht ja schon irgendwie für so keine Klopperei im Training oder dass die aneinander geraten sind. Irgendwas haben die gemacht.
Entweder, dass sie sich gekloppt haben, dass sie sich halt eben irgendwie gestritten haben, sich nicht einig sind, oder dass sie sich sehr, sehr einig sind und dass beide irgendwie aufgemuckt haben gemeinsam, weißt du?
Ja, kann natürlich sein, aber ich wäre halt schon irgendwie sensationsgeil, muss ich sagen. Ich hätte schon gerne, dass da die Schlagzeile kommt, haben sich im Training geprügelt oder keine Ahnung, irgendwas Spektakuläres und nicht einfach nur, die beiden waren sich geschlossen einig, dass sie nicht zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und des Trainerstabs sind. So, das ist ja okay, schön, schön für euren zivilen Ungehorsam, aber will ich nicht.
Ja, oder zu spät gekommen oder so, wäre schon lame. Beste Case wäre, wenn so ein Video auftaucht von der Kloppe. Wäre
Ja,
schon wild.
stimmt. Wenn irgend so ein Mitspieler hat gesnitcht und hat das so mit dem Handy mitgefilmt oder so und dann veröffentlicht er das.
So ein Kabinenboxkampf. MMA-Fight. Stell mal vor, aber bei Özil. Also erst habe ich nur mitbekommen, dass er suspendiert worden ist und dann im Nachhinein habe ich erst gehört, dass der andere auch suspendiert wurde. Aber als ich nur gehört habe, dass es ihn betrifft, dachte ich, es wäre vielleicht, weil er auch vor, keine Ahnung, waren es zwei, ist schon 2 Monate her, als er diese wilde Ankündigung gemacht hat, so weißt du, Big Things Coming Soon oder so ein Shit hat er doch
Ja.
getwittert oder bei Instagram, keine Ahnung, wo auch immer er das verbreitet hat, er hat es in die Welt hinaus posaunt und da haben ja so richtig viele gemutmaßt, okay, Comeback, vielleicht wechselt er, vielleicht kommt er wieder nach Deutschland und so.
Nationalmannschaft und alles war ja im Gespräch plötzlich.
Ja, und dann dachte ich erst, das wäre sowas, dass er und der Club sich nicht mehr einig sind, weil die haben ja auch damals, als er da angefangen hat und in die Türkei gegangen ist, so von ihm verlangt, dass er noch so ein Statement setzt, dass er halt nie wieder für Deutschland spielt und so und sich davon distanziert. Das fand ich auch schon wild bei der Vorstellung beim Verein. Und jetzt halt so ein Tweet, ich weiß nicht, kann ich mir auch vorstellen, dass die deswegen so ein bisschen steil gegangen sind. Aber dafür wäre es halt eine mega späte Reaktion.
Ja, ich blick da auch nicht durch. Vielleicht ist es auch einfach Frust über die Liga, weil in der Super League läuft es bei Fenerbahçe nicht. Also sie sind zwar Dritter, aber Trabzonspor ist halt 17 Punkte vor ihnen, Erster. Und auch Konyaspor ist, glaube ich, Zweiter. Die waren auch irgendwas dazwischen. Aber Trabzon ist halt mit endlos vielen Punkten vor denen. Das heißt, die Meisterschaft ist eigentlich schon geklärt. Und ich glaube, das ist trotzdem immer noch den Anspruch, den sie haben. Und dann ist da wohl relativ viel Frust in der Mannschaft.
Können wir ja eigentlich Bayern-München-Syndrom nennen, oder?
Ja, Türkei, also die haben ja ihre üblichen Verdächtigen, ne? Ist ja eigentlich immer so. Nur diese Saison ist ein bisschen komisch. Galatasaray ist nur 15. Ich habe da lange nicht reingeguckt gehabt, weil türkische Liga interessiert mich am Rande ein bisschen, aber nicht regelmäßig und ich war echt überrascht, dass ich da einige Vereine so weit unten sehe.
Ja, manchmal ist halt diese Lücke auch einfach zu groß, um da aufzuschließen. Und ich glaube, bei der türkischen Liga hast du halt auch nochmal eine Lücke von der türkischen Liga zum europäischen Niveau, die ziemlich groß ist. was das angeht, und ist halt schon schwierig. Aber die türkische Liga ist nicht Gegenstand der Begierde heute in unserer Folge, denn wir sind noch ein Versprechen schuldig, das wir einlösen sollten.
Ja, genau. Wir hatten gesagt, wir reden über die Champions League und das machen wir jetzt. Also müssen wir jetzt machen, weil die Spiele sind ja schon bald. Und wir reden auch noch mal über die, die stattgefunden haben, weil wir haben irgendwie das Achtelfinale ganz schön vernachlässigt. Ist jetzt auch nicht die zweite deutsche Liga, also muss man auch dazu sagen. Aber wir können ja mal
Ja.
ein bisschen darüber sprechen.
Es ist ein bisschen late to the party, aber so ein bisschen, vor allem so ein, zwei Spiele, über die sollten wir schon noch mal reden. Und ich meine
Genau.
jetzt nicht Bayern Salzburg.
Ja, gut, ja, 7:1. Sie haben es entehrt, ne? Man hat sich gewünscht, dass es irgendwie nur ein 6:1 oder ein 8:1, dass es irgendwie anders wäre, oder?
Ich glaube echt, jeden deutschen Fußballfan triggert dieses Ergebnis so richtig.
Ja, genau, vor allem, weil die ganzen Bayern das dann direkt für sich beansprucht haben mit, und jetzt haben wir es auch gemacht und nein, habt ihr nicht, nein.
Mein Problem war eher, dass ich vor dem Spiel tatsächlich sogar dachte, wegen des Hinspiels, vielleicht hat Salzburg irgendeinen Kniff, dass die da doch was reißen so. Und es war halt wieder völlig utopisch.
Ja gut, ich glaube, ich hatte für die Bayern sehr stark argumentiert gehabt, paar Folgen vorher, weil irgendwie ist das immer so, wenn jemand sich gut gegen die schlägt, dann kommt da so ein jetzt erst recht Gedanke, den ich auch irgendwo bewundere, aber man möchte dann halt trotzdem nicht, dass die 7:1 gewinnen.
Ja, aber auch immer so in den Spielen, wo es dann so richtig, richtig eng wird, da liefern die Bayern halt doch immer.
Muss man ihnen zugute halten, ne?
Leider. Was mich ein bisschen abgefuckt hat in dem Zusammenhang, wir reden gleich natürlich auch noch über das Spiel von Real gegen PSG. Aber Benzema hat ja quasi auch einen Hattrick hingelegt in dem Spiel. Für einige Medienschaffende war das aber nicht annähernd so gut wie das, was Lewandowski gemacht hat, weil Lewandowski das in weniger Minuten geschafft hat, wobei halt kein Schwein davon erwähnt hat, dass es halt einfach zwei Elfer waren, die da mit drin stecken. Und ich finde, das muss man anders werten, oder?
Ja, nicht nur das. Also erstmal die Elfer-Geschichte natürlich. Das ist eine sehr nennenswerte Erleichterung für den Stürmer. Und auch einfach die Gegebenheit, Salzburg ist nicht PSG. So bei aller Liebe und auch bei allem Respekt, aber das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Spiele, die man nicht miteinander vergleichen kann. Hut ab vor Lewandowskis Leistung, aber was Benzema da im Alleingang geliefert hat, ist eigentlich weit über dem Niveau, wo sich Real aktuell befindet. Und das ist richtig stark gewesen.
Fand ich auch krass, dass die nochmal so in dem Spiel zurückkommen, weil auch wenn das Hinspiel ja knapp ausgegangen ist, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass Real da wirklich was gegenzusetzen hat und PSG einfach nur so ein bisschen, ja, auf gut Deutsch gesagt, zu doof war, das Ding irgendwie mit Deckel drauf zuzumachen. Und dann im Rückspiel hast du halt einfach dieses 3-1, im Gesamtergebnis dann 3-2 für Real, was schon echt heftig war. Und Benzema wirklich Gold wert für dieses Team in dem Zusammenhang. Auch wenn man jetzt im Clasico, da reden wir natürlich später noch drüber, gesehen hat, dass wenn er nicht geliefert bekommt, er auch nicht alleine irgendwie da was retten könnte. Vor allem, weil die ja, sind die nicht sogar ohne ihn angetreten im Clasico? Er war doch verletzt, ne?
Ja, wir reden später noch mal im Detail übers Klassiko.
Ja, und wenn Benzema halt fehlt, dann merkst du das halt da vorne, genau dieser Stoßstürmer fehlt, der die Dinge halt reinmacht. Aber in der Champions League hat es ja geklappt. Da war er ja dabei. Deswegen, ich glaube, wir können, also du sowieso, aber auch ich kann sagen, ich habe es Real mehr gegönnt.
Ja.
Deswegen, das war auch das erste Mal wieder so richtig, wo ich ein Champions League-Spiel gesehen habe, ohne dass eine Mannschaft beteiligt war, für die ich so richtig bin, weil. Obvious, Werder war lange nicht in der Champions League. Aber da hatte ich richtig Spaß als neutraler Fan und ich habe auch mich dabei ertappt, wie ich so gejubelt habe für Realtore, wo ich so dachte, so, what's going on? Aber manchmal hilft es, glaube ich, etwas nicht zu mögen, damit du für das andere bist, weißt du? Und ich glaube, dieser Effekt hat bei mir so eingeschlagen wegen PSG.
Ja, 100%. Und was das Ganze noch ein bisschen beflügelt, ist ja, dass wir so prognostiziert hatten, dass diese Superelf, die PSG sich da zusammengekauft hat, nicht zünden wird. Zumindest nicht so, wie sie sich vorgestellt haben.
Ja, war auch schon so ein bisschen so ein selbstgefälliges Grinsen, was ich dann hatte.
Ja,
Gebe
guck
ich
mal,
zu.
da waren wir mal wieder halt einfach die Experten und wir haben es so vor jedem anderen gewusst. Ne? Also ist ja nicht so, dass viele
Unserer
andere das
Zeit
auch. Ja,
voraus.
genau. Einfach hört diesen
Es hat halt
Podcast.
gnadenlos einfach jeder prognostiziert.
Ja, das, nein, das verschweigen wir jetzt einfach. Das schneide ich raus. Wir alleine.
Ja, es gibt noch ein paar andere Spiele, über die könnten wir reden, machen wir aber nicht, war nicht so wichtig. Ich glaube, City Sporting können wir einfach weglassen. Das ist halt langweiliges 0-0 gewesen und das Ergebnis stand durchs Hinspiel ja eh schon fest mit 5-0.
Ja,
Da
City
brauchen wir,
hat
glaube ich, nicht genauer
Trainingsmodus
drauf.
eingeschaltet, ja.
Ja, nicht mal nur Trainingsmodus, das war so, weiß nicht, nicht mal Testspiel.
Ja, ich war
So
ein
richtig
bisschen
lame
enttäuscht von
eigentlich.
Sporting, weil also ich dachte, dass Sporting das Rückspiel zumindest sich mehr anstrengen würde oder mehr Biss haben würde.
So
Aber
ein Ehrentreffer.
ja, oder dass du halt merkst, okay, die trotz des 5-0s, die geben nicht auf, auch wenn man nicht mehr so wirklich daran glaubt. Aber gegen so ein halbherziges Man City kein einziges Tor zu machen, ich weiß nicht.
Auf jeden Fall kein erwähnenswertes Spiel, finde ich. Das ist ein Spiel, über das du unbedingt reden willst, weil ich bin ehrlich, so. Gibt nicht viel, worüber man noch reden kann. Ich fand Real PSG schon das stärkste Spiel in der Phase. Was ich noch sagen kann, ist, dass es mich ein bisschen geärgert hat, dass Ajax es nicht geschafft hat. Durch
Ja.
dieses 0:1 gegen Benfica war ja schon echt knapp. Aber
Genau.
sonst. Man U
Ajax hat mich,
Atletico war
ja.
noch eng.
Ja, Ajax hat mich geärgert und eben genau ManU hat mich geärgert, weil ich mag Atletico nicht. Ich sympathisiere sehr mit Manchester United und ich hätte mir gewünscht, dass die es schaffen, aber ich meine, war dann letzten Endes auch eben verdient für Atletico, genauso wie auch Benfica sich das Weiterkommen verdient hat.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass wir nach dieser Achtelfinalrunde schon so ein kleines Fazit ziehen können über die Auswärtstorregel, die ja abgeschafft worden ist. Weil es gab, finde ich, mehr Spiele, die eng waren hinten raus, als ich das sonst von der Champions League gewohnt war.
Finde ich gut persönlich. Ich war ja eh mehr dafür, dass man sie abschafft. Ich denke halt, im modernen Fußball macht es nicht mehr so den großen Unterschied, ob du heim- oder auswärts spielst. Ich meine jetzt bei diesen internationalen Champions League-Vereinen, wo die Spieler eh von sonst woher kommen und wechseln. Ich glaube, da ist das jetzt nicht so ein großer Faktor, dass das so zählen sollte.
Ja, also es verspricht auf jeden Fall spannende Viertelfinals, über die wir jetzt noch kurz reden könnten.
Genau, womit starten wir? Mit Benfica Liverpool?
Ja, würde ich sagen, bin ich klar bei Liverpool.
Ja, ich wette da auch nicht gegen. Trotzdem glaube ich, es wird nicht kein deutliches Ergebnis. Also so ein 5-0, wie City das jetzt gegen Sporting geliefert hat, wird es, glaube ich, nicht geben.
Das glaube ich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es eng wird für Liverpool.
Glaubst du? Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass diese typischen, ich nenne sie jetzt mal Europa League-Clubs, aber das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie abwertend gemeint, dass die ein bisschen mehr reißen. Das wäre cool, so als
Also
Überraschung.
quasi Benfica, Villarreal, so als
Genau.
Vertreter.
Genau, eben. Und ich hätte die Sensation gerne. Also ich drück Benfica ein bisschen die Daumen.
Aber Sensation ist ja eigentlich das Wort, was es schon aussagt. So, es wäre ja eine Sensation, wenn sie was reißen. Also ich sehe Liverpool da klar vorne.
Ja, wenn ich tippen müsste, ja.
Wenn du tippen müsstest, City oder Atletico?
City. So, ich glaube einfach.
Nur im Hinspiel oder auch nach Rückspiel weiterkommen?
Beides. Also ich sag, City kommt weiter. Gar, das wird kein Problem für die sein, auch wenn Atletico wahrscheinlich viel dran setzen wird. Aber ich denke nicht, dass sie eine Chance haben. City ist eigentlich fußballerisch auf einem anderen Level als Atletico momentan. Und ja.
Ich glaube, der einzige Risikofaktor bei City ist halt die Frage, wann vercoacht sich Guardiola wieder.
Aber warte, wa
Aber
wann
Viertelfinale
war.
ist zu früh.
Ja, das war doch immer so ab Halbfinale, Richtung Finale, da
Im
kam das mal.
Halbfinale,
Ja,
ja.
genau, da kam das
Meistens im
immer
Halbfinale.
zustande.
Also sagen wir, City kommt noch eine Runde weiter, dann vercoacht Pep sich.
Ja, die Bayern, ne?
Ja, klare Sache, oder?
Ja, 100%. Also da, nee.
Also, wäre schon ein kleines Fußballmärchen für Villarreal, als die sind ja auch irgendwie Rekord-Europa-League-Sieger, dann jetzt mal in der Champions League wirklich richtig was zu reißen bei ihrer Teilnahme. Aber mit Bayern, finde ich, haben sie halt auch einen der schwierigsten Gegner, was K.O.-Spiele angeht, zugelost bekommen. Und Bayern, wie immer, finde ich mal wieder das einfachste Los.
Ja, ich war auch enttäuscht. Ich hatte die Hoffnung, dass vielleicht so ein, also ich will nicht sagen vorgezogenes Finale, weil das ist auch Quatsch, aber dass so ein richtiges Gipfeltreffen haben wir jetzt zwar irgendwo auch mit Chelsea Real, aber so etwas wie Bayern City wäre auch geil gewesen jetzt schon im Viertelfinale, glaube ich.
Ja, aber irgendwie hat es Tradition, dass die Bayern immer so das leichteste losbekommen. Also ich will auch nicht despektierlich Villarreal gegenüber sein, aber bei all dem, was noch übrig ist, wäre Villarreal oder Benfica halt so das, was noch am ehesten so als einfaches Los bezeichnet werden könnte. Und da sehe ich Villarreal sogar noch leichter zu knacken als Benfica. Und in der Achtelfinalrunde war es ja auch schon so. Also Salzburg war ja schon mit eins der einfachsten Lose. Also aus einer österreichischen Liga, die halt nicht zu den Top 5 Ligen Europas gehört. Das ist halt schon eine andere Hausnummer, als wenn du jetzt, ich weiß nicht, Atletico zugelost bekommst. Oder meinetwegen auch Lille, auch wenn Chelsea das ja gewonnen hat. Aber das sind halt andere Gegner.
Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Genau.
Dann
Und
haben wir Real gegen Chelsea als letztes.
ja, okay, ich
Ich
glaube,
weiß,
da.
du kannst gar nicht gegen Real wetten, oder?
Doch, kann ich. Also, natürlich kann ich das. Weil Real ist nicht der HSV. Das Niveau haben sie
Okay,
nicht. Aber.
Real Madrid ist nicht der HSV. Yes.
Folgentitel? Nein. Aber ich bin natürlich wirklich stark für Real. Ich sehe es aber kritisch. Einfach nee, gar nicht mal als Auslöser das Klassiko, sondern dass jetzt bis auf das letzte Spiel gegen PSG, wo Benzema das rausgehauen hat, alle anderen Spiele so eine Wackelsiege in der Champions League waren. So, wo sie sich halt, also wo man nicht davon sprechen konnte, dass sie großartig gekämpft haben, wo es irgendwie ein glückliches Tor gab, halt, also nichts Überzeugendes. Und deshalb bin ich halt auch vom aktuellen Team in diesem Turnier nicht 100% überzeugt.
Ich glaube auch, dass der Tabellenvorsprung in La Liga so ein bisschen täuscht über das hinweg, was bei Real eigentlich abgeht. Und dass es eben gar nicht so konstant ist, wie dieser Vorsprung das halt mutmaßen lässt. Weil im Endeffekt das gegen PSG war eine Ausnahmeleistung in einem K.O.-Spiel, so wie wir das ja zum Beispiel von großen Clubs wie auch den Bayern immer sehen, wenn es halt wirklich hart auf hart kommt und dir der Arsch auf Grundeis geht, dann musst du liefern. Und dann hast du halt irgendwie auch diese Prestige im Nacken, so als Druck vielleicht auch. Und anscheinend kann Madrid damit gut umgehen immer noch. Aber im Endeffekt ist das spielerisch, wie wir auch gerade schon übers Hinspiel im Achtelfinale gesagt haben, nicht das Gelbe vom Ei. Und gegen Chelsea hast du dann halt mit einem echt Top-Premier League-Club und auch mit Tuchel als Trainer ein Team, was sich gut einstellen kann auf das, was du da mitbringst, in Form von Reals Aufstellung im Endeffekt. Und ich glaube, dann ist das halt eine relativ klare Geschichte für Chelsea.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich hoffe natürlich trotzdem drauf und ich glaube, das wird auch ein richtig geiles Spiel. Auch wieder für jemanden, der neutral einfach ein gutes Champions League-Spiel sehen will. Aber wenn ich wirklich Geld setzen müsste, dann würde ich wahrscheinlich auf Chelsea setzen. Aber da wir das hier nicht müssen, gehe ich auf Real.
Verständlich, verständlich, ist okay. Ich glaube aber, das ansehnlichste Spiel wird City Atletico. Also ich habe schon Bock drauf zu gucken, wie Pep das angeht.
Du meinst, ob er sich schon vercoacht? Ob er endlich mal seine blöde Kapuze richtig trägt?
Einmal das ist mir ganz wichtig mit der Kapuze, aber da wir jetzt auf den Sommer zugehen, habe ich ja die Hoffnung, dass die Sache mit der Kapuze sich erstmal erledigt hat, so bis Oktober, dass wir da erstmal verschont bleiben. Aber auch, weil Atletico, finde ich, so von Grund auf und auch so irgendwie gefühlt historisch so eine sehr defensive Mannschaft ist, die auch sehr viel in die Zweikämpfe geht. Und Pep spielt ja eher so den schönen Fußball, weißt du?
Ja.
Das ist viel, viel schönes Passspiel, Dribblings, viel Taktik. Und Atletico ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, bei mir hat sich so dieses Bild manifestiert von so einer Schlägertruppe so leicht. Also zumindest im Fußball. Ich meine, war das nicht sogar dieses Spiel, wo Müller das meinte? So, wir spielen hier gegen fucking Atletico und das ist
Ja,
kein Gelb, so.
ich glaube, das
Also
war es
solche
auch,
Sachen.
ja. Aber
Ich meine
Müllers
schon, dass es Atletico war.
Aussagen.
Ja, machen wir einen Schlenker dahin oder beschäftigen wir uns einfach mal nicht mit so einem Quatsch?
Ich will nur dazu sagen, also nicht alles, was der Mann sagt, ist gut. Vielleicht reicht das erstmal. Er hat so ein paar komische Aussagen Richtung WM gemacht und muss man nicht.
Es war halt so ein sehr schwieriger Vergleich und ich finde, dann vergleich halt einfach gar nicht. Dann lass es halt, vor allem als eine Person des öffentlichen Lebens in einer Pressekonferenz. Es war ja nicht mal so, dass er das irgendwie auf der Straße gefragt worden ist oder das in einem privaten Rahmen gesagt hat, sondern auf einer offiziellen Pressekonferenz. Und dann vergleichst du halt einfach nicht Menschenrechtsverletzungen in Deutschland und in Katar.
Ja, das ist
Okay,
einfach blöd, ja.
abgehakt.
Gut, ja.
Ja,
Weg damit.
Radio Müller bitte nur auf dem Platz.
Genau. Und über lustige Sachen, Mann. Schuster bleibt bei deinen Leisten, sagt man doch immer. So. Und nicht bei
Okay, jetzt
Politik.
wird's rentnerisch. Jetzt wird's rentnerisch. Champions League können wir abhaken, glaube ich, oder?
Ja, Champions League ist durch. Ihr habt hier unsere Tipps. Mal sehen, ob es richtig liegt. Gut. Womit machen wir weiter? Machen wir schon mit unseren Fragen weiter?
Yes, please.
Gut, denn es ist Länderspielpause, wie wahrscheinlich jeder Fußballfan mitbekommen hat. Und da wir nicht so viel auf die Nationalmannschaft eingehen wollen, haben wir euch auf Twitter gefragt, ob ihr nicht irgendwelche Themenvorschläge oder Fragen an uns habt. Und ihr habt geliefert und denen werden wir uns widmen. Aber vorher noch kurz, folgt uns auf Twitter. Unsere Accounts sind in der Podcast-Beschreibung. Gönnt euch. Und gönnt mir ein paar Follower. Lena hat so viel mehr als ich. Gönnt mal ein bisschen.
Oha.
Aber wir haben Fragen bekommen. Und ich würde sagen, wir können ja vielleicht mit Türkgücü München anfangen, weil wir haben die Frage bekommen, unsere Meinung zu Türkgücü München und dass sie eben ihren Spielbetrieb einstellen und die Folgen für die ganzen anderen Vereine in der dritten Liga. Und ich fand die Frage sehr interessant, weil das war etwas, was gerade so aktuell im Fußball war, aber worüber halt wenig geredet, also es wurde schon drüber geredet, aber relativ wenig, weil es halt eben die dritte Liga ist. Nur trotzdem ist das eine Profiliga. Und das ist ja schon gravierend, was dort passiert, oder nicht?
Auf jeden Fall und vor allem kann man das auch beispielhaft betrachten, weil das vielleicht auch die Zukunft dessen ist, was uns auch in der ersten oder zweiten Liga irgendwann blühen könnte. Denn es geht ja tatsächlich um den Verlust eines Investors und dass halt eben kein neuer Investor gefunden werden konnte. Und deswegen die normalen Spielbetriebseinnahmen für Türkgücü München bis Saisonende nicht ausreichen, um die Gehälter von nicht nur Spielern, sondern auch Mitarbeitern im Generellen decken zu können. Ich glaube, schon ab 1. April jetzt sind die zahlungsunfähig, was die Gehälter angeht. Und das ist ja ein Fall von Abhängigkeit, den wir da beobachten können. Und zwar Abhängigkeit von einem Investor. Und gerade in Zeiten von so Windhorst und Hopp und all diesen Geschichten, finde ich, dass man da schon ein genaues Auge drauf haben sollte, was da in der dritten Liga gerade passiert und vor allem auch, wie das laufen kann, wenn eben ein Investor wegbricht, auf den du dich sehr stark verlassen hast und vor allem auf dessen Investment du dich sehr stark verlassen hast, sodass du deinen Verein so strukturiert hast, dass er quasi ohne Investment nicht überlebensfähig ist. Und das ist ja der Fall, der jetzt eingetreten ist.
Genau, Türkgücü war ja schon vorher, also bevor dieser Investor, ich glaube Hasan Kifran oder so heißt er, bevor der abgesprungen ist, waren die ja eh in der Kritik, weil eben er die erst aus der sechsten, glaube ich, in die dritte katapultiert hat, quasi mit der Finanzspritze. Und das war ja auch nicht gerne gesehen. Es ist ja auch verständlich, wenn es eben weniger aus der eigenen heranwachsenden Leistung entsteht, sondern einfach dadurch, dass ein Geldgeber da ist und dann plötzlich die finanziellen Mittel da sind.
Aber es ist ja ein Phänomen, was wir immer häufiger beobachten. Also im deutschen Kontext ist es jetzt halt noch sehr vereinzelt, wenn wir uns so Geschichten angucken wie die von RB Leipzig. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht nochmal runterbrechen. Das ist jedem klar, wie das läuft und wie viele Mitglieder dieser Verein halt auch heute nur hat und welche Systeme da quasi wirken, wie man 50 plus 1 dann eben doch umgehen kann. Vor allem, wenn man sieht, was für Anteile Dietmar Hopp und SAP halt auch an der TSG haben. Da sind viele Geschichten, auf die man eingehen kann in dem Zusammenhang, um auch zu schauen, wo führt das vielleicht irgendwann hin. Wobei wir, wie gesagt, im deutschen Kontext da halt noch irgendwie anders dastehen, weil wir ja immer noch 50 plus 1 haben. Und ich glaube, du kannst es in der Premier League ja auch ganz gut sehen, wenn wir jetzt so diese jüngsten Ereignisse rund um Chelsea betrachten, dass Thomas Tuchel sich gezwungen fühlt zu sagen, dann mache ich halt den Busfahrer, weil die ohne Investor und vor allem, na, es ist ja bei denen noch ein bisschen besonders. Es ist ja nicht ohne Investor, sondern der Investor ist ja sanktioniert worden politisch. Und wenn das Geld dann halt fehlt und du siehst, was da passiert, dann ist es halt schon eine krasse Abhängigkeit, die da entstanden ist.
Ja, genau. Ich denke, bei Chelsea ist es nochmal so, dass man dort sieht, wie krass abhängig ein das als Club machen kann. Jeder Club hat seine Investoren, auch unsere, das ist ganz normal. Aber wenn du dich wirklich von teilweise Einzelpersonen finanzieren lässt und dass du halt nicht nur finanziell von denen abhängig bist, sondern da auch dieser Rattenschwanz dranhängt, eben wie bei Chelsea, dass du dann auch plötzlich von diesen politischen Sanktionen getroffen wirst, weil du halt eben das Ganze auf so eine Art Investmentmonopol lagern lässt. Und das ist eben gefährlich.
Ja, vor allem zeugt das bei Chelsea ja auch davon, dass Abramovic quasi namentlich in so viele Dinge involviert ist, auch vertraglich, weil sonst wäre Chelsea ja nicht so handlungsunfähig, wie sie es sind. Also sie dürfen ja nicht mal mehr Merchandise oder Tickets verkaufen. Das war ja schon echt ein Paukenschlag so, dass du damit erst offenbart hast, wie viel Einfluss und auch wie oft Abramowitsch Name da ja auftaucht in Verträgen, weil das muss ja so sein, weil die Sanktionen gelten ja vor allem russischen Bürgern und Bürgerinnen und dann muss ja sein Name da überall drin stehen, weißt du?
Ja, genau. Ich finde das erschreckend, wenn ich ehrlich bin. Das kann man hier ja zum Glück nicht so nachvollziehen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen unfair, jetzt Türkgücü München direkt mit Chelsea zu vergleichen. Aber
Ist auch ein bisschen wild, aber du hast in dieser Folge auch schon Real und den HSV verglichen, Marie.
Ey, ja. Lass mich. Ich fühle mich angegangen hier. Nein, aber
Ist okay.
was ich dazu noch sagen wollte, ist, jetzt habe ich den Faden verloren. Mann, guck mal, grätscht sie direkt
Wir
dazwischen.
sollten Türkgücü München nicht mit Chelsea vergleichen.
Ja, genau, wir sollten die beiden nicht vergleichen, aber man hat halt Angst, dass es was ankündigt im deutschen Fußball. So, und davon bin
Ja,
ich
so
kein Fan.
im Prinzip von so Foreshadowing, dass es so leicht irgendwie die Zukunft weist, in welche Richtung sich das entwickeln könnte.
Genau, eben. Und ich meine, es ist ja jetzt, es dröselt sich ja ein bisschen auf. Ich habe gerade heute noch mal gelesen, dass der Spielbetrieb wohl eingestellt wird und dass es schwer wird, falls sie das überhaupt beantragen, eine Spiellizenz zu bekommen in Deutschland. Und dass sie, also wenn sie spielen wollen würden, ganz runtergehen müssten, irgendwie in die C-Liga oder irgendwas, was die halt da unten in Bayern haben, bin ich nicht bewandert mit. Aber dass das echt hart wird, falls sie überhaupt noch teilnehmen wollen.
Ja, und auch hart im Zusammenhang der dritten Liga, denn dadurch, dass ein Verein aus dem laufenden Spielbetrieb ausscheidet, ergeben sich ja auch Regularien bzw. Regeln treten in Kraft, die ja festgelegt sind vom DFB und der DFL, die halt eben auch den Wettbewerb beeinflussen. Ich meine, im Rahmen der dritten Liga haben wir jetzt zum Beispiel den Fall, dass im Aufstiegsrennen Saarbrücken und 1860 sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen spüren dessen, dass Türkgücü München aus dem Spielbetrieb ausscheidet. Beide haben schon sowohl Hin- und Rückspiel als gegen Türkgücü München gemacht. Saarbrücken hat da zwei Siege rausgetragen. Das sind 6 Punkte, die denen jetzt einfach hops gehen, weil die DFB-Spielordnung vorsieht, dass sämtliche Spiele, die Türkgücü München in der laufenden Saison bisher bestritten hat, annulliert werden und auf der Wertung fallen. Und im Fall von 1860 hast du dann einfach einen Punkt, der flöten geht, statt 6 wie bei Saarbrücken, weil 1860 in Hin- und Rückspiel ein Remis und eine Niederlage davongetragen hat. Und das sind halt schon krasse, krasse Zahlen, finde ich. Also 5 Punkte Unterschied ist heavy.
Ja, und daran merkst du halt auch die Reaktion der Vereine, weil 1860 hat sich halt sehr gimpflich geäußert und hat halt quasi gesagt, dass, also kann ich auch verstehen, es tut ihnen hauptsächlich für die Spieler und für die Leute leid, die für den Verein arbeiten, tut es mir auch. Die können nichts dafür, wenn da irgendein Investorenschmu passiert und oder wenn der halt plötzlich aussteigt, da können die Spieler am wenigsten etwas für. Und ich glaube aber trotzdem, dass dieses Urteil von 1860 nicht so schön halt geworden wäre, wenn sie mehr Konsequenzen daraus getragen hätten, dass Türkgücü eben jetzt wegfällt.
Also wenn sie quasi Saarbrücken wären, denn die haben ja deutlich anders reagiert.
Ja, klar, die wollen ja auch hier ihre juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil 6 Punkte im Aufstiegsrennen sind eine Menge.
Das ist auf jeden Fall viel. Aber ich befürchte, dass das nicht viel Erfolg haben wird, weil eben die DFB-Spielordnung genau das vorsieht. Die
Ja.
Frage, die ich mir so stelle, ist halt, ist das jetzt der Normalfall? Also müssen wir uns an sowas gewöhnen, wenn so diese Investorengeschichten mehr werden im Fußball? Also gehen wir mal vom Worst Case aus und 50 plus 1 fällt irgendwann. Weil die Bundesliga, die zweite Bundesliga oder generell der deutsche Fußball denkt, wir müssen versuchen mitzuhalten international. Das geht halt nur, wenn auch viel Geld in den Fußball fließt. Und dann kommen die Investoren und es ist halt quasi gefühlt dann bei jedem Verein so, dass du einen Sport, der ja generell, also das Fußballgeschäft ist ja generell ein sehr unsicheres. Es ist schnelllebig, es passieren schnell Dinge, auf die du nicht reagieren kannst. Dir geht zum Beispiel mal ein Trainer hops wegen einer Impfpass-Skandalgeschichte, das geht ja relativ schnell. Und genauso schnell springt dann halt doch mal ein Investor ab. Und ist das dann der Normalfall, dass diese Investorengeschichte den Fußball noch unsicherer macht, als er eh schon ist? Und da müssen wir damit leben, dass jede Saison irgendwie ein Club dann mal ausscheidet, weil der Investor irgendwie hops geht. Und dann müssen wir irgendwie die Spiele annullieren?
Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich denke persönlich, dass hier dieser Unterschied zwischen dritter deutscher Liga und jetzt eben Chelsea ganz groß ist. Und dass bei größeren Vereinen eben, wenn dort ein Investor wegfällt, dass das dann vielleicht eine kleine Lücke hinterlässt, aber da bestimmt im Hintergrund schon zig andere dran sind, die Interesse hätten, eben neu in diesen Verein zu investieren und das zu übernehmen. Und ich glaube eben, dass es in der dritten Liga nicht so beliebt ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele sich darum schlagen, Türkgücü München zu übernehmen. Und eben deswegen glaube ich, dass wir gerade in den höheren Ligen kein Problem damit haben werden.
Ich fand es auch genau deswegen so wild, dass sich ein Verein in der dritten Liga, beziehungsweise damals ja noch in der sechsten, als sie das mit dem Investor angefangen haben, aber dass sie jetzt, wo sie in der dritten Liga sind, so eingestellt sind wirtschaftlich, dass es eben nur mit Investor funktioniert. Also dass die gar nicht bedacht haben, was wäre, wenn der Investor mal abspringt oder irgendwie dieses Geld fehlt. Warum schauen wir nicht, dass wir wirtschaftlich so aufgestellt sind, dass wir trotzdem normalen Ligabetrieb hinkriegen würden, ebenso wie alle anderen Vereine in der dritten Liga auch, die ja auch auf ihre Wirtschaftlichkeit schauen müssen. Dann hast du
Eben,
halt
ja.
vielleicht einen Hauptsponsor oder so. Und sowas kannst du ja, Beispiel Schalke, anscheinend kompensieren, wenn dir so ein großer Hauptsponsor abspringt. Dann muss die Abhängigkeit von Türkgücü bei diesem Investor ja noch viel, viel krasser sein. Also wie wenig vorausschauend kannst du denn wirtschaftlich handeln?
Naja, ich denke, dort spielt es auch eine Rolle. Türkgücü ist in kürzester Zeit aus der sechsten in die dritte gekommen. Das heißt, dieses über Jahre hinweg sich an eine höhere Spielklasse anpassen, nicht nur vom Spielerischen, sondern eben auch von der ganzen Vereinsstruktur, das hat dort kaum stattgefunden. Die haben das Rad, 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 waren sie plötzlich im Profifußball aus einer Amateurklasse heraus. Und dann denkt man sich vielleicht auch nur, oh cool, wir bekommen jetzt das Geld von einem tollen Sponsor. Und dann fehlt dort eben diese Weitsicht. Ich meine, ist jetzt natürlich total blöd, aber eine Erklärung wär's.
Also ein bisschen RB Leipzig auf Speed und ohne erfahrene Leute. Weil ich glaube, bei Leipzig ist es halt auch, wenn wir das vergleichen mit dem schnellen Aufstieg, den die ja auch hingelegt haben, das Ding, dass da trotzdem ja Expertise da war mit Leuten wie Rangnick, die halt genau wussten, wie so ein Verein zu funktionieren hat. Und ich glaube, da hat die Anpassung dann auch besser und schneller funktioniert. Auch vor allem, weil Red Bull sich ja über Jahre verpflichtet hat, dieses Projekt mitzugehen.
Ja, genau. Ich meine, ist jetzt auch wieder ein schwieriger Vergleich natürlich, aber man hat ja zum Glück noch nicht so viel, was man vergleichen kann im deutschen Fußball.
Ist irgendwie die Folge der schwierigen Vergleiche.
Ja, aber irgendwie muss man es ja machen, ne? Also ich bin ja froh, dass wir jetzt nicht sagen können, oh ja, das ist ja, was weiß ich, in der dritten Liga schon 10-mal vorgekommen und Lautern vor 2 Jahren und Duisburg dann und dann bin ich ja froh, dass wir das nicht sagen können.
Das stimmt. Aber ich würde sagen, dann kommen wir zum quasi nächsten gewagten Vergleich und schließen das Kapitel Türkgücü München erstmal, bis da neue News kommen, oder?
Genau. Einmal noch ganz kurz, weil Teil der Frage auf Twitter war, ob wir Favoriten für das Aufstiegsrennen der dritten eben haben. Und dazu möchte ich sagen, ich bin nicht bewandert mit der dritten Liga, deshalb werde ich das bei mir ganz basic anhand der Tabelle abmachen. Und ich glaube, dass Magdeburg da relativ souverän vorne ist, mit einem Spiel weniger auch noch. Und ich drücke auf jeden Fall Lautern und Braunschweig die Daumen, weil das so Traditionsvereine sind, mit denen ich so ein bisschen sympathisiere, zumindest mit Lautern auf jeden Fall. Und deshalb hoffe ich, dass es so bleibt, wie es eben ist, auch wenn es mir für Saarbrücken leid tut, dass die da jetzt eben auf den vierten abgerutscht sind.
Im Prinzip würde ich bei allem mitgehen, was du sagst. Dritte Liga ist jetzt auch nicht mein Spezialfach. Ich habe mich ja erstmal jetzt mit der zweiten intensiver beschäftigen müssen, zwangsweise. Und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, noch weiter runterzuschauen. Aber ich gehe bei Lautern auf jeden Fall mit. Das ist halt eigentlich ein Traditionsverein, der ja grundlegend auch in die Bundesliga gehört. Und da wäre es schon schön, mal wieder zu sehen, dass das funktioniert. Wobei ich halt dann immer hoffe, wenn es dazu kommt, dass es auch ein gesunder Aufstieg ist, weißt du? Und davon kannst du ja vor allem Lied singen, dass der Verein auch bereit dafür sein muss. Und ich hoffe, dass Lautern das ist. Da stecke ich nicht genug drin, um das zu beurteilen. Aber wenn ich es mir dann aussuchen könnte, dann bin ich mit Lautern und Magdeburg schon sehr zufrieden. Und Magdeburg hat ja auch wirklich einen komfortablen Vorsprung. Also ich glaube, bei denen ist es echt Worst-Case-Szenario, falls da noch irgendwas hops geht. Aber der zweite Platz ist ja dann wohl Minimum.
Ja, denke ich mir auch. Also deshalb, da können wir jetzt nicht so die Expertise raushauen, aber das sind auf jeden Fall unsere Tipps. Und ich würde sagen, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und du meintest, wir machen mit Vergleichen weiter, denn wir wurden
Du weißt
gefragt,
schon, was ich meine, ne?
ja, unsere, oder? Unsere Idioten, oder schieben wir die zum Ende hin?
Nee, ich würde sagen, es ist ein bisschen Zeit für Werder und HSV-Content in dieser Podcast-Folge. Der kam noch zu kurz bisher.
Okay, Leute, es geht um unsere Idioten. Und wir wurden nämlich gefragt, die Mannschaftsteile mit Punktevergabe zu vergleichen. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwer, direkt jetzt HSV-Mannschaftsteile mit Werder-Mannschaftsteilen zu vergleichen. Aber wir dachten uns, wir teilen die Mannschaft trotzdem auf, besonders die Startelf, aber auch so einen Blick auf den gesamten Kader unserer Teams und vergeben mal so ein paar Punkte. Teil 2 der Frage war übrigens, oder ihr sagt euch gegenseitig, was ihr am anderen Verein mögt. Das skippen wir jetzt.
Das kommt natürlich gar nicht in Frage.
Nein, das kommt's nicht. Aber wollen wir uns von hinten nach vorne arbeiten und vielleicht erstmal mit der Torwartsituation anfangen auf beiden Seiten?
Finde ich gut, weil ich glaube, das ist eine spannende Position und auch ein enges Rennen. Also ich kann ja mal anfangen. Wir haben ja Pavlenka als Stammtorhüter. Wir hatten jetzt Anfang der Saison auch mehrere Diskussionen über Zetterer, der ja noch dabei ist. Und ich weiß nicht, auf Ploegmann müssen wir, glaube ich, nicht so detailliert eingehen als dritten Torwart, ohnehin gerade verletzt. Aber ich glaube, dass wir mit Pavlenka wirklich einen guten Stammtorhüter haben. Vielleicht einen der besten der zweiten Liga auf jeden Fall. Und mit Zetterer auch einen würdigen Ersatz, der halt schon noch irgendwie minimal in Kinderschuhen steckt. Aber ich glaube auch bei Pavlenka sich viel abschauen kann. Außer vielleicht die schlechten Abwürfe. Die sollte er sich vielleicht nicht abschauen. Aber im Prinzip sind wir da ziemlich gut aufgestellt. Und ich glaube, wir hatten uns geeinigt, dass wir so von 0 bis 10 Punkte vergeben im
Jo.
Vergleich. Ich würde jetzt sagen, quasi auf Zweitliga-Level, oder? Ich würde das jetzt nicht mit der ersten vergleichen, aber im
Nein.
Zweitliga-Vergleich würde ich unserer Torwartposition schon so eine 8,5 von 10 geben.
Kann ich
Wenn nicht sogar eine
verstehen.
9, ich sag 9 von 10, weil wir auch wirklich guten Backup haben.
Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Und ich freue mich auch, dass wir mit den Torhütern anfangen, weil da kann ich gleich anschließen. Ich meine, ich glaube, ich muss nicht mehr so viel zu Heuer Fernandes erklären. Wir hatten über ihn zu Genüge geredet und allein das Pokalspiel gegen den KSC spricht für sich und die gehaltenen Elfer. Ich glaube, wir haben mit ihm wirklich eine Bank da hinten. Und ihm alleine schon würde ich auch eine 9 von 10 auf jeden Fall geben. Manchmal hat er so seine Momente im Spiel, wo er so riskante Pässe in die eigene Abwehr spielt. Da zuckt es dann zusammen in mir. Aber das sehe ich ihm nach, weil er sonst so eine gute Leistung abliefert. Und auch bei den anderen Torhütern. Wir haben ja mit Johansson, der ja von Malmö, glaube ich, war das gekommen ist, haben wir eine gute Nummer 2, ein gutes Backup und der hat auch seine Spiele gemacht und hat die auch gut gemacht. Trotzdem glaube ich, ist es schwer, wenn Heuer Fernandes gerade quasi die Leistung bringt seines Lebens, da als Nummer 2 hinterher zu sein, macht er aber gut. Und auch mit halt Tom Mickel und Leo Oppermann, der jetzt vom HSV 2 hochgekommen ist, haben wir da, denke ich, auch noch gute Torhüter, wo ich leider nicht so viel Action von gesehen habe. Aber ja, das heißt, die Torhüterposition, da habe ich auch relativ wenig Sorgen und können wir kurz und knapp sagen, ist eine 9 von 10 aktuell.
Finde ich interessant, weil ich schon dafür voten würde, dass, also jetzt im direkten Vergleich, wenn wir beide 9 von 10 geben, dann stufen wir das ja bei unseren Vereinen gleich ein. Das heißt, im Vergleich HSV Werder wäre das auf einem Level. Und sorry, aber das sehe ich nicht, denn Pavlenka hat Erstliga-Erfahrung. Das ist schon eine andere Nummer.
Ach, weiß ich nicht. Ich finde, Fernandes hat aber bessere Einzelkritik diese Spielsaison bekommen.
Ja, aber es ist eine Zweitligasaison. Also der hat ja noch nie Bundesliga-Luft geschnuppert. Und Pavlenka hat selbst in der Bundesliga und auch in DFB-Pokalspielen, ich erinnere mich an das Spiel gegen Dortmund, als er diese Elfer gehalten hat. Also da sind schon Situationen bei, die du auch in einem anderen Druck lösen musst. Und ich finde, sowas formt dann einen Spieler noch mal mehr. Deswegen sehe ich Pavlenka da schon deutlich vor Heuer Fernandes, was das angeht.
Oh,
Was die Erfahrung
weiß ich
angeht, vor
nicht.
allem.
Aber meintest du nicht, wir bewerten das Zweitliganiveau?
Ja,
Meintest du nicht vor
da
fünf
schlägt sie mich mit
Minuten
meinen
gerade?
eigenen Waffen. Okay. Es hätte mich sowieso gewundert, wenn du mir in irgendeiner Form zugestimmt hättest. Deswegen gehen wir mal weiter zur Abwehr.
Ja,
Was
genau, weil.
sagst du denn zu eurer Abwehr?
Ja, weil sonst komme ich im Mittelfeld nämlich damit, dass Reis ja schon bei Barca gespielt hat. Weißt du, das sind auch wieder
Okay,
so
okay,
Vergleiche,
okay.
die kannst du halt
Lost.
eben einfach, ja, die kannst du nicht ziehen. Ist auch nur Barca B gewesen, aber egal. So, nee, aber warte, wo, Verteidigung.
Yes.
Okay, soll ich anfangen? Kann ich machen.
Bitte.
Also ich gehe erstmal so auf die aktuelle Startelf ein, die ein bisschen schwierig ist, weil es bisschen wechselt und wir haben auch Verletzungspech in der Abwehr ganz schön. Aber da möchte ich ganz stark unterscheiden zwischen Innen- und Außenverteidigung, weil und ich muss die wahrscheinlich auch irgendwie unterschiedlich bewerten und dann da so ein Gesamtfazit rausziehen, weil das ist für mich ein himmelweiter Unterschied. Ich finde, Schonlau und Vuskovic machen das richtig stabil in der Innenverteidigung und Schonlau auch einen guten Job als Captain, aber die Außenverteidigung ist nicht das Wahre und wir haben dafür auch einfach noch keine gute Lösung gefunden. So mit jetzt der Krankheit von Leipold, dass der immer noch fehlt und so weiter. Und auch Ambrosius, der dann zwar Innenverteidiger ist, aber auch mal außen aushelfen konnte. Da haben wir noch keine gute Lösung und ich finde, dass halt Wagnermann, manchmal Haier, die auf rechts spielen, den Job in Ordnung machen und auch Jamra, der das ja manchmal übernimmt, aber das ist nicht das Gelbe vom Ei, was die dort bringen. Und ganz besonders links ist es richtig kritisch aktuell, weil wir da quasi nur Muheim haben. Und Muheim habe ich schon gesagt, wir haben jetzt mit ihm verlängert und ich fand auch diese 1,5 Millionen sind zu viel für das, was er aktuell abliefert. Also bin ich nicht zufrieden mit. Auf den Außen muss mehr passieren und wir haben links halt gar keine Option. So, und deshalb würde ich halt der Innenverteidigung, Der Innenverteidigung würde ich schon so etwas wie eine 7 von 10 geben. Also die sehe ich dort gut dabei und bin auch relativ zufrieden. Und da hätten wir dann halt auch mit Rohr und so noch Option. Aber die Außen sind nicht gut aufgestellt. Und da wäre ich dann schon bei so einer 4 von 10, dass ich vielleicht insgesamt so bei einer 5,5, ja, so, dass ich dort irgendwo lande in der Mitte insgesamt.
Okay, ja, kann ich verstehen. Also bei dem, was ich vom HSV gesehen habe, deckt sich das schon so auch mit meinem Eindruck, den ich jetzt hatte, dass die Innenverteidigung halt deutlich stabiler steht. Und das ist halt auch tatsächlich ein Bild, was sich bei Werder auch ein bisschen spiegelt, tatsächlich.
Echt?
Ja, wenn du möchtest, können wir zu Werder dann übergehen in dem Zusammenhang. Es ist halt. Also vor allem spielen wir ja auch oft mit Dreierkette in dem Zusammenhang und da finde ich es dann halt auch schwierig, das zu werten. Aber unsere Innenverteidigung ist halt auch eine erfahrene Innenverteidigung mit Friedel, Veljkovic und Toprak als Stammspieler, wo natürlich jetzt gerade die Situation echt, echt mies ist mit Friedel und Toprak verletzt. Aber da sehe ich uns halt sehr, sehr gut aufgestellt, solange Toprak halt fit bleiben würde. Das ist halt wieder eine andere Geschichte, über die wir reden können. Über Lars Lukas May brauche ich nach letzter Podcast-Folge, glaube ich, nicht mehr so viel erzählen. Da ist meine Meinung relativ deutlich geworden. Den müssen wir da nicht vergleichen. Aber mit Fabio Chiaroia haben wir jemanden, der aus der Jugend kommt, der halt schon so in den Startlöchern steht und, glaube ich, sich auch Chancen ausrechnet, vielleicht mal auf Kurzeinsätze, wenn die ganzen Verletzten zurückgekehrt sind und wir wieder ein bisschen stabiler stehen. Und das kann ich mir dann auch schon vorstellen. Das wäre halt ganz gut. Aber wenn du halt nur das als Ersatz hast, ist es halt ein bisschen dünn. Und das ist halt vor allem dann so, wenn du viele Verletzte auf einmal hast. Ist natürlich eine Situation, mit der konntest du vorher auch irgendwie nicht rechnen, dass das halt alles zusammenkommt. Aber irgendwie ist das ja meistens so. Also wenn Verletzungspech dann alle auf einmal, statt so über die Saison verteilt, immer mal einer, ist irgendwie typisch. Auf den Außenverteidigerposition finde ich schwierig. Also Agu hat mir sehr, sehr gut gefallen vor seiner Verletzung. Da habe ich uns eigentlich auch gut aufgestellt gesehen. Vor allem, weil Agu ja eigentlich noch, also ich finde nicht, dass er zu 100% in die Kategorie Nachwuchsspieler fällt, aber dass er halt da noch drin steckt. Er entwickelt sich weiter und das ist gut geworden. Und tatsächlich hat auch Weiser sich auf der rechten Seite weiterentwickelt, als er dann diese Position eingenommen hat für Agu nach der Verletzung. Und hat mir in den letzten Tagen dann gut gefallen, bis er dann auch verletzt war. Agu ist jetzt wieder fit. Ich hoffe, dass wir ihn dann öfter auf der Rechtsverteidigerposition, also zumindest vorgeschoben sehen. Und Straudi auf der Seite hat halt bisher nicht stattgefunden. Also ich habe jetzt kein Training gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Aber klingt natürlich gut, wenn wir da noch jemanden haben. Auf der linken Seite mit Jung bin ich eigentlich sehr zufrieden, wenn er spielt, dass das so gut läuft. Wobei er ja auch eher Mittelfeldakteur ist, also nicht so ganz hinten in der Verteidigung drin in den meisten Situationen. Und von Kiyum Park, der ja eigentlich schon Werder-Legende ist nach seiner Aussage über die Eier, die rohen Eier, die er immer morgens zum Frühstück trinkt,
Alter,
den haben wir
okay.
leider noch nicht gesehen. Da weiß ich gar nichts von, auch nicht, also dafür, also dass er nicht spielt, das sagt ja was darüber aus, dass es im Training nicht so gut läuft.
Oder dass die rohen
Also
Eier vielleicht doch nicht so das Wahre sind.
anscheinend ist es nicht der Boost, den er braucht, um sich in die Startelf zu spielen. Aber er hat halt auch mit Jung jemanden vor sich, den wir ja ganz bewusst geholt haben, um halt Erfahrung in die Mannschaft zu bringen. Und die Rolle füllt er sehr, sehr gut aus. Also ich bin ein kleiner Fan von Jung, muss ich sagen. Wenn wir das so zusammennehmen, dann sehe ich auf den Außenverteidigerpositionen schon noch Bedarf, so vor allem eher links dann, weil das halt mit zwei Leuten ein bisschen dünn ist, wobei Chiarodia ja das wohl auch spielen kann auf links und Agu ja manchmal auch. Aber ah, ich finde es schwierig, einen Bomb da hinten hinzuziehen, ist schwierig. Zum Bomb kommen wir dann gleich beim Mittelfeld, weil er ja eigentlich ein Mittelfeldspieler ist. Aber die Innenverteidigung sehe ich top, wenn sie fit ist. Die Außenverteidigung sehe ich so auf gutem Mittelmaß in der zweiten. Also wenn ich es zusammennehme, bin ich so bei 7 von 10.
Okay. Da denke ich, ist es auch fair, dass ihr vorne liegt, muss ich mal eingestehen. Also ist eine realistische Einschätzung aktuell leider.
Ist, glaube ich, auch vor allem Verdienst von Friedel und Toprak, die sich einfach so stabilisiert haben nach diesem Abstieg. Das hat mich echt gewundert, auch nach der Geschichte rund um Friedel, die wir ja auch hier besprochen hatten, als es damals so weit war, dass er ja weg wollte.
Ja.
Dass sich ein Spieler so rehabilitiert und nochmal so in den Dienst der Mannschaft stellt, finde ich schon bemerkenswert.
Das kann ich nachvollziehen. Aber ich würde sagen, wir kommen zum Mittelfeld. Und da kann ich ja vielleicht wieder anfangen. Das wird vielleicht ein bisschen durcheinander, weil einige des defensiven Mittelfelds, wie Haier und so, ja auch in der Abwehr viel aushelfen müssen und auch das offensive Mittelfeld im Sturm bei uns aushilft. Aber ich finde, das sagt schon ziemlich viel darüber aus, dass das Mittelfeld eben der Bereich ist, der mir neben der Torhüterposition am besten gefällt bei uns. Ich weiß nicht, ob ich da relativ alleine dastehe, aber ich finde, wir haben dort viele stabile Spieler und wir sind auch relativ gut besetzt. So, wir haben halt mit Haier, Meffert und Kran das defensive Mittelfeld, ist jetzt vielleicht die Abteilung, die ich ein bisschen schwächer einstufen würde als den Rest. Aber gerade im zentralen Mittelfeld mit Reis, der richtig gut spielt in letzter Zeit, und auch eben Ken Zombie, der ihn gut vertreten kann, haben wir eine super Position. Und eben dann halt auch das offensive Mittelfeld, was oft im Sturm aushilft, mit halt eben Kittel, mit Chakwedadze und mit Suhonen, der für, ich muss kurz wieder fangirlen, der für Finnland ein Tor gemacht hat. So,
Eieiei.
aber egal. So, jedenfalls, ich finde, da sind wir etwas stabiler aufgestellt und da haben wir auch noch nicht so ein Verletzungspech. Und deshalb, das Mittelfeld überzeugt mich relativ gut. Und da würde ich dann jetzt nicht mega hoch werten, aber so eine 7 von 10 würde ich schon sagen, weil das die Mittelfeldspieler auch, wie gesagt, bei den anderen Positionen relativ viel aushelfen. Dann würde ich da über individuelle Leistungen ein bisschen drüber sehen, weil das so momentan, wie ich das Ganze identifiziere, mit der Rücken der Mannschaft ist gerade. Und eine 7 von 10 würde ich insgesamt schon dafür geben.
Ich glaube, das wird dann ein Win für euch, auch wenn ich unser Mittelfeld jetzt nicht downgraden will in dem Zusammenhang. Aber wenn du gerade gefangirlt hast, dann muss ich hier auch mal irgendwie Props geben, denn Mbom wurde jetzt in die U21-Nazio berufen, nachnominiert, weil Gladbachs Bayer ausgefallen ist. Übrigens auch ein Spieler, der Werder wohl irgendwie mal angelächelt hat. Was eine Verpflichtung angeht, ist nicht dazu gekommen, weil Gladbach dann zu viele Verletzte auf der Position hat und ihn nicht abgeben wollte. Aber dann muss ich das halt auch mal kurz erwähnen. Über Mbom habe ich ja auch gerade schon gesprochen, was die Abwehr angeht, weil er halt, genau wie du meintest, defensiv dann auch ab und zu mal mit aushilft, als eben Rechtsverteidiger, was halt schon wild ist. Aber eigentlich ist er ein zentraler Mittelfeldspieler. Dann glaube ich, dass die Größen in unserem Mittelfeld, zumindest defensiv, auf jeden Fall groß und Rapp sind. Rapp, wenn er spielt, gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem jetzt, letztes Spiel oder die letzten zwei, als Groß dann auch eben in die Abwehr rücken musste wegen des ganzen Verletzungspechs, hat Rapp das schon sehr gut gemacht. Und den fand ich auch gut, als wir ihn verpflichtet haben. Also ich war sehr überzeugt davon, dass der uns weiterhelfen kann. Und das zeigt er jetzt langsam auch. Das gefällt mir. Mit Ia Grujew haben wir jemanden, mit dem man schon noch gut nachlegen kann, der ja auch ab und zu eingewechselt wird, was ich sehr gut finde. Auch, dass Ole Werner das so ein bisschen fortführt, dass der Junge halt seine Einsatzzeiten bekommt. Und dann haben wir halt mit, jetzt wird es ein bisschen knifflig mit den Namen Schmid und Schmidt. Für alle, die nicht im Werder-Kosmos sind, das sind nicht dieselben Menschen, das sind zwei Spieler. Schmid, super wild, super klein, super flink, super wendig. Der gefällt mir eigentlich echt gut. Nur dieser Torabschluss, das war ganz, ganz lange so eine ganz schwere Geburt, bis er dann jetzt mal seinen ersten Treffer gemacht hat in der Zweitligasaison, auch noch gar nicht so lang her. Aber wenn, dann funktioniert es ziemlich gut. Schmidt hatte jetzt so ein kleines Tief, hat auch dann nicht mehr viel gespielt. Zu Saisonbeginn unter Anfang war er dann schon öfter mal auch im Team und ist halt relativ früh reingekommen, also nicht so diese Tim-Walter-Wechsel, die dich immer so abfacken in der 85., sondern er hat schon ordentlich Spielzeit bekommen und auch einen Startelf-Einsatz ab und zu. Hat mir dann auch gut gefallen, aber er ist halt sehr jung und in dem Mittelfeld, was wir haben, also wenn Groß als Größe da drin steht, der so das ein bisschen zusammenhält, ja, und dann kommt es halt auch immer auf den Spielverlauf an, ob das für Schmidt ein Spiel sein könnte. Dann haben wir Bittencourt. der mir eigentlich gut gefällt, so vom Spielstil her, aber der so ein bisschen noch ein Schlenker da und hier und immer ein zu viel. Und das ist auch viel, was so im Werder-Fankosmos manche so ein bisschen abfuckt, dass er halt immer irgendwie nicht konsequent genug ist und dass er dann immer so Bälle verstolpert, Zweikämpfe verliert. Dieses schön spielen statt effizient, so ein bisschen.
Ja.
Aber ich würde das gar nicht so negativ werten wie andere Werder-Fans vielleicht. I'm sorry, guys, aber ich mag Bittencourt eigentlich sehr gern. Ich sehe dieses Potenzial, was er auch, glaube ich, für die Kabine eben hat. Das finde ich schon sehr wichtig. Aber es gibt natürlich den altbekannten Wunsch in der Werder-Bubble nach einem Sechser. Dieser ominöse Sechser, den wir so gern hätten seit 3 Saisons, den Frankie Baumann uns einfach nicht beschert. Und von dem Wunsch kann ich mich halt leider auch nicht ganz frei machen. Das ist so unser größtes Manko. Und deswegen bin ich bei unserem Mittelfeld echt bei so einer 6 von 10.
Okay, fair, fair enough, gut begründet. Ich finde es auch toll, wie wir einfach so diese Monologe über unsere Teams führen und dann einfach so weitergeben und so kaum auf den anderen eingehen, weil das andere Team interessiert einen halt nur so minimal am Rande. Aber wir machen genauso weiter damit. Und
Nein, ich interessiere mich ja schon dafür und ich verstehe ja auch, wenn du das begründest. Das Problem ist nur, dass ich halt tatsächlich mich davon frei mache, HSV-Spiele zu gucken, weil ich ja weiß, dass du mir eh davon erzählst. Also eigentlich muss ich es ja gar nicht gucken. Deswegen kann ich halt auch wirklich nicht so viel darüber sagen. Aber wir können das ja jetzt schon mal droppen. Es ist in Planung, wenn das noch passt, diese Saison, dass ich mit Marie dann mal in den Volkspark gehe. Natürlich auf einer Haupttribüne und natürlich in neutraler Kleidung. Aber ich muss mir ja mal einen Eindruck davon verschaffen, was da so vor sich geht.
ja, sie wollte, ich gehe gegen Paderborn ins Stadion und sie wollte mitkommen, aber ich meinte, ich nehme sie nicht mit auf die Nord, das ziehe ich nicht durch.
Da wäre ich auch nicht mit hingegangen.
Aber ja, es gibt vielleicht irgendwann nochmal Geschichten aus dem Stadion. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meinem Monolog über die Stürmer bei uns, über den Sturm. Und Alter, ey, der Sturm ist so prekär bei uns. Wir haben nur 5 wirklich definierte Stürmer quasi da, weswegen das offensive Mittelfeld da auch echt oft aushelfen muss. Und von diesen 5 Stürmern sind 3 momentan relativ problematisch. Das heißt, wir haben eigentlich nur 2 halbwegs funktionierende Stürmer und es ist so ein Leidwesen. Und wir können das ja mal durchgehen. Auf links haben wir also fest definiert eigentlich nur Alidu und schwierige Kiste, der hat ja jetzt bei der Eintracht zugesagt und der wird wechseln und da war ja eh dieser Leistungsabfall, den man gesehen hat und ich kann mir halt nicht vorstellen bei aller Liebe, dass er sich jetzt noch mal denkt, okay, ich gehe hier eh weg und jetzt hole ich noch mal alles raus, glaube ich nicht. Und deswegen hatten wir das ja auch die letzten Spiele oft, dass eben Chakwedaze dann auf links beispielsweise gegangen ist, um da ein bisschen auszuhelfen. Und dann haben wir halt auch für rechts eigentlich definiert, haben wir nur Jatta. Und da hatte ich auch letzte oder vorletzte Folge drüber gesprochen, dass ich Jatta echt sehr, sehr gerne habe, aber ich dort halt auch eben diesen Leistungsabfall sehe. Und da haben wir auch genug drüber gesprochen gehabt. Und dann haben wir 3 für die Mittelstürmerposition. Das sind Kaufmann, Winzheimer und Glatzel. Und Kaufmann hatte jetzt kürzlich diese Probleme, dass er ja auch suspendiert wurde vom Training. Ich meine, er wäre jetzt wieder zurück, aber der ist mehrfach zu spät gekommen. Und das scheint sich jetzt arrangiert zu haben, aber das spricht halt alles dafür, dass es nicht nur spielerisch, aber auch so in der Mannschaft und alles nicht so ganz passt. Und er war eh von Anfang an für mich so eine Fragezeichenleihe aus Dänemark. Und halt, ja, mit Glatze und Winzheimer bin ich zufrieden, mit Glatze sowieso. Also, ja, ne, ich werde jetzt einfach nichts großartig ausholen, weil wir auch einfach nicht mehr so viel Zeit haben. Und Winzheimer, finde ich eine gute Vertretung, spielt nicht Startelf, sondern wird oft eingewechselt als Joker, hat auch schon geklappt. Und die beiden positiv, der Rest negativ, allgemein vom Kader her nicht gut aufgestellt. Das heißt, sogar bei einer Top-Leistung von Glatzel kann ich da nicht allzu hoch bewerten. Das heißt, ich würde da auch bei einer 5 von 10 letzten Endes landen müssen, einfach weil wir da in der Breite nicht gut aufgestellt sind.
Kann ich verstehen. Sehe Glatzel da auch als den, der so heraussticht bei euch in der Offensive und auch je, einfach so als so eine Bank, also einen zuverlässigen Spieler vorne drin. Und das ist halt schon so das, woran du Stürmer ja auch misst, wie oft sie treffen und wie oder wie viele Torchancen sie kreieren, wenn du jetzt auf Außenstürmer gehst.
Eben, genau. Und ich würde aber trotzdem eher kritisch mit dem Sturm umgehen, weil sonst würde es anders laufen, als es jetzt läuft.
Ja, anders läuft es bei uns, denn ich würde
Ja.
gar nicht so kritisch damit ins Gericht gehen.
Das glaube ich
Wir
dir, ja.
sind ein Team von Mittelstürmern eigentlich, denn die Außen decken wir ja oft durchs offensive Mittelfeld ab. Und im mittleren Sturm kann ich mich halt echt nicht beschweren, so mit Duxch und Füllkrug. Irgendwie würde ich Duxch sogar zuschreiben, dass er Füllkrug wiederbelebt hat, der leicht scheintot gewirkt hat in der letzten Saison. Und das ist einfach richtig schön mit anzusehen, auch dass das so gut funktioniert. Allein jetzt im letzten Spiel hat Füllkrug ihn ja sogar gegrüßt bei seinem Tor, indem er seinen Jubel nachgemacht hat. Da geht einem natürlich das Herz auf als Werder-Fan.
Ja, als
Und
Werder-Fan.
ja, ich weiß. Ich schränke das ja immer schon ein. Ich meine dich ja gar nicht damit. Aber natürlich, bei Duxch und Füllkrug kann ich mich zu 0,0% über irgendwas beschweren. Und ich hoffe halt auch, dass so Spieler wie Dingchi jetzt langsam irgendwie sich daran so hochziehen können. Also das Problem ist halt, dass es in die heiße Phase der Saison geht und die Tabelle oben ist halt relativ eng. Also sehe ich wenig Einsatzchancen für so Spieler, die auf der Kippe stehen, nenne ich das mal. Also welche, die sich vielleicht gut machen im Training, aber dass halt dann so ein längerer Einsatz im Spiel nicht nur für die letzten 5 oder 10 Minuten drin ist, das ist halt dann immer so eine Frage auch der Punktesituation, der Tabellensituation und des Spielverlaufs. Und dann musst du halt irgendwie Abstriche machen. Aber Dingchi wäre so einer, den ich so auf der Kippe sehe, zu vielleicht auch mal längeren Einsätzen. Woltemade ist halt vor allem unser Spieler für die letzten Minuten, wenn es eng ist, weil er halt groß ist. Was ich halt auch ein bisschen sad finde, jemanden nur darauf zu reduzieren, so.
Oh,
Aber
gemein.
da sind auch Potenziale vorhanden. Asale ist ja leider so unsere Flop-Laie im Moment. Den haben wir ja noch gar nicht irgendwie mal in einem Spiel gesehen. Was ich echt sad finde, denn bei dem muss man sagen, ich habe das jetzt schon öfter gesehen, dass der halt auch so Bilder postet vom Team und dann so Werder und er ist so voll süß und identifiziert sich anscheinend ja auch mit dem Verein und dann tut es mir umso mehr leid, dass es an irgendwas hakt, dass er dann nicht irgendwie mal zum Zug kommt. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass Duxch und Füllkrug diese Position sehr gut ausfüllen und da nicht viel nachrücken ist. Über Nankishi und Schönfelder will ich gar nicht so viel sagen, weil ich da auch nicht so viel drüber sagen kann, weil wir die noch nicht gesehen haben. Das sind halt jüngere Spieler, die da irgendwie in Startlöchern stehen, um was zu lernen, denke ich einfach mal. Also, unser Sturm gewinnt auf jeden Fall gegen euren, da bin ich mir
Ja,
sicher. In Punkten ausgedrückt bin ich so beinahe 8 von 10. Weil
okay.
Füllkrug und Duxch halt gut funktionieren im Moment, aber es wäre halt schon cool, da noch irgendwen zu haben, den du nachlegen kannst, der auch so eine Bank ist. Also Traum wäre natürlich so eine Art Nils Petersen, der, wenn er von der Bank kommt, einfach direkt eins macht. Aber das ist halt so Wunschdenken. Aber
Ja,
Petersen, wenn du es hörst, komm noch zurück.
wenn. Gönn. Nein, aber wenn man halt noch so ein gutes Backup hätte, so Joker, die dann einspringen
Genau, weil
könnten,
bei
klar.
Dingchi ist es halt so, dass da der irgendwie. Ja, der Knoten ist noch nicht so richtig geplatzt, glaube ich. Also er hat jetzt in dem Spiel, in dem Duxia jetzt Corona-bedingt ausgefallen ist, schon gut gespielt und hatte auch echt gute Aktionen. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen als Vertretung. Aber Duxch zu vertreten ist halt auch unnormal schwierig. Aber trotzdem die Vorlage auf das Tor von Füllkrug, das war wirklich, wirklich stark. Es wäre halt echt schön mal zu sehen, dass er ein eigenes Tor erzielt. Nochmal, seitdem er ja jetzt bei seinem Debüt damals so eingeschlagen ist mit dem Tor, ist es halt so ein bisschen abgeflaut. Aber ich glaube, das ist auch, weil man ihm nicht so diesem Druck aussetzen will. Das ist halt ein Bremer Junge und der identifiziert sich echt sehr stark mit dem Verein, was ich super schön finde. Also würde es mich halt auch freuen, wenn er die Chance hat, da irgendwie sich bemerkbar zu machen, nachzurücken bei uns in der Offensive.
Kann ich verstehen, gerade wenn so diese Social-Media-Präsenz von einigen Spielern so mit dem Verein gelinkt ist. Und das ist einfach schön anzusehen. Und man wünscht sich dann quasi dieses Märchen, dass jemand, der sich halt wirklich mit dem Verein identifizieren kann, dann eben auch zündet. Aber das hat man dann oft halt eben nicht.
Das stimmt. Wenn wir jetzt da eine Gesamtwertung draus machen wollen würden, dann glaube ich, liegt wer da vorne, oder?
Ja, ich denke auch. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Auch wenn es mich zum Kotzen bringt. Aber es ist halt, ich bin ja auch jetzt nicht delusional oder so. Ich habe ja Augen im
Bitte
Kopf.
nicht
Also,
live im Podcast.
nee, ich kann ja auch die Tabelle ablesen. Und ich denke, es war abzusehen, dass ihr da vorne liegt. Ich hätte wahrscheinlich, wenn wir das jetzt vor ein paar Wochen gemacht hätten, natürlich auch anders bewertet. So. Und du wahrscheinlich auch, so in der Hinrunde irgendwann. Aber wir sind ja aktuell und dann ist das, denke ich, auch richtig so.
Ja, deswegen müssen wir die wichtigste Position noch kurz werten. Ole Werner natürlich 10 von 10.
Okay, da möchte ich aber auch eine Lanze für Tim Walter brechen. Und auch wenn viele diesen Vergleich machen, dass vorherige Trainer zum jetzigen Zeitpunkt mehr Punkte gemacht haben, finde ich das, was er zu unserem Spiel beigetragen hat, einfach toll. Und das ist etwas, was die anderen Trainer nicht geleistet haben, egal wie viele Punkte sie vorher geholt haben. Und ich hatte das ja auch mehrmals gesagt, dass ich entgegen vieler anderer Fans guten Fußball meines Teams sehen möchte, bevor ich irgendwie durch Glück oder wackelig aufsteige und dann eh wieder nur unten mitspiele. Ich möchte wirklich stabilen Fußball sehen und dass man sich mehr traut, dass es offensiv mehr gelingt. Und klar, mit den letzten paar Spielen im Rücken klingt das Ganze blöd, aber ich finde schon, dass Tim Walter das geleistet hat und deshalb ist auch er auf der Trainerposition für mich super.
Ja, okay, kann ich jetzt nicht zu sagen. Tim Walter für mich maximal unsympathisch seit den Aussagen nach dem Derby. Aber das können wir, glaube ich, abhaken.
Ja, ich denke, das ist auch irgendwo normal. Aber wo du bei Derby bist, können wir gleich zu der letzten Frage kommen, die wir behandeln wollten. Und wir sind auch schon weit über der Zeit, aber da möchte ich doch noch drauf eingehen. Wir wurden nämlich gefragt, wie wir das Klassiko fanden. Und als Real Madrid-Sympathisant fand ich das Klassiko nicht schön. So ist die Kurzform. Aber wir wollen da natürlich auch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Und ich weiß nicht, Lena, hast du es gesehen?
Ich habe in der zweiten Hälfte eingeschaltet. Ich war an dem Abend nicht so früh zu Hause, deswegen habe ich erst gegen Ende reingeschaltet. Aber ich habe natürlich Entwicklungen verfolgt. Und im Endeffekt ist ja das passiert, was wir bei in Real auch schon gesehen haben in dem Hinspiel gegen PSG, dass da eigentlich Defizite sind, die nicht auszugleichen sind. Und das war natürlich dann so eine mentale Teamleistung, das Achtelfinal-Rückspiel dann so zu drehen, aber gegen Barca sind sie halt völlig eingebrochen.
Ja, das war auch auf jeden Fall so. Ich muss sagen, vom Spielerischen her will ich gar nicht so viel drauf eingehen. Die erste Viertelstunde, möchte ich sagen, war eigentlich das Einzige, was man wirklich als ausgeglichen vielleicht bezeichnen kann. So, danach hat Barça auf jeden Fall aufgedreht. Und was ich vielleicht noch erwähnen möchte jetzt zu Real, ich habe die Wechsel, die nach der Halbzeit stattgefunden haben, von Ancelotti aus, nicht so krass nachvollziehen können. Es stand schon 0-2 und er bringt Camavinga und Diaz, die halt zwar irgendwie frischen Wind reinbringen sollten, aber jetzt nicht so wirklich die Top-Stürmer sind, bei so einem Spiel rein. Also alles in allem hat es von Realseite aus so gewirkt, als ob dieser Wille gar nicht da war. Sie haben auch nicht großartig gekämpft und das hätte ich schon irgendwo erwartet. Und das war, glaube ich, das, was mich am meisten irgendwie enttäuscht hat am Ende.
Also der Inbegriff von Kampf ist für mich, wenn selbst Toni Kroos eine gelbe Karte kriegt. Das ist schon
Ja,
selten.
aber er hat ja auch nicht das ganze Spiel über gespielt, so. Das war dann
Ja.
auch wieder, ich weiß nicht.
Aber ich glaube, wir müssen da auch diesen Benzema-Ausfall als einen der Hauptgründe angeben, weil eben dieser Zielspieler vorne gefehlt hat. Das hast du schon gemerkt.
Klar, natürlich, ist aber halt auch traurig, wenn dann so ein Ausfall so gravierende Folgen hat, weißt du, dass du mit ihm zusammen gegen PSG in der Champions League gewinnst und ohne ihn verlierst du gegen Barca in der Liga. Das kann ja auch nicht das Niveau sein, was man haben will.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber das ist halt auch dem System geschuldet, was sie spielen.
Das stimmt eben. Ja, es ist verschuldet. Aber so zu System und allem, ich habe einen Barcelona-Experten konsultiert. Und zwar unseren guten Kumpel Kev. Und habe ihn gefragt, wie er das Spiel empfunden hat. Also hat sich logischerweise sehr gefreut. Aber auch, wer für ihn die zentralen Personen waren. Weil natürlich, wir können gleich nochmal über Aubameyang und Dembélé halt reden, weil die natürlich besonders hervorgestochen sind durch Vorlagen und durch Tore. Aber was ich interessant fand, war, dass Kev eben besonders den Innenverteidiger Garcia als Spieler des Spiels nominiert hat für Barca und meinte eben, dass der Pressing so gut kontert. Nicht dieses typische, es wird gepresst und der Verteidiger spielt einfach irgendwie raus, sondern der schafft es tatsächlich dann, einen Spielaufbau daraus zu kreieren. Und das ist natürlich unglaublich wichtig und sichert sehr viel Ballbesitz. Und einen weiteren Spieler, den er noch nominiert hat, ist Busquets, der halt, der hat im Mittelfeld ein gutes Auge für Mitspieler und damit macht er halt das Spiel umso schneller. Also, dass der Kev meinte zu mir, dass der gefühlt immer weiß, wo jeder steht und dass das dann natürlich unglaublich hilfreich ist. Und halt, er hat mir auch das Offensichtliche bestätigt, Barca wollte es mehr. Tut mir als Real-Fan natürlich weh, aber da kann ich nichts gegen sagen. Das stimmt halt einfach.
Gerade bei dieser Kombination Garcia Busquets siehst du einfach, dass es immens wichtig ist, dass du nicht nur jemanden hast, der in Drucksituationen hinten rausspielen kann, sondern im Mittelfeld auch jemand, der diese Bälle dann verarbeiten kann. Und das klappt ja ziemlich gut jetzt gerade bei Barca. Meine Frage ist, sehen wir da den Xavi-Effekt oder ist es noch zu früh, um das zu beurteilen?
Und ich denke schon, und auch als ich Kev gefragt hatte, also da sieht man auf jeden Fall einen Effekt. Und ich habe ja am Anfang gezweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade bei so Spielertrainern bin ich immer vorsichtig. Aber ich glaube, da sieht man einen Effekt auf jeden Fall. Nur ich will ein bisschen bremsend wirken. Ich glaube, dass dieses Klassiko nicht allzu viel an der aktuellen Saison in La Liga verändern wird. Also ich glaube, so gravierend wird es
Nee,
nicht
das ist der
sein.
Punktevorsprung zu heftig.
Ja, erstmal ist der Punktevorsprung heftig und zweitens gab es so eine Niederlagen auch in vergangenen Saison. Ich erinnere mich 2015 daran, da hatte Real, glaube ich, auch 4-0 verloren und am Ende war, glaube ich, nur ein Punkt Unterschied in der Endtabelle zwischen beiden. Trotzdem, ja, sie werden gefährlich wieder und eigentlich ist das ja auch als neutraler Fußballfan schön anzusehen, dass Barca sich quasi erholt.
Ja, und vor allem, dass sich anscheinend auch die Mannschaft erholt von diesen Unruhen und diesem, ja, ich finde, Barca hat auch phasenweise nicht wie ein Team gewirkt. Und das war im Klassiko anders, zumindest in der zweiten Hälfte, die ich gesehen habe. Da hast du wieder gemerkt, dass die auch füreinander rennen. Und das finde ich vor allem bemerkenswert bei so Charakteren im Team wie Aubameyang und Dembélé, die ja beide relativ problematisch die letzten Stationen verlassen haben. Aubameyang ja sogar seine letzten beiden Stationen. Witzig finde ich immer noch, dass die ja beide, als sie bei Dortmund waren, auch gut zusammen funktioniert haben im Zusammenspiel und auch, dass irgendwie halt, dass da so ein Match ist, persönlich zwischen den beiden anscheinend, dass die ja wirklich sich gut verstehen auf dem Platz. Ich weiß jetzt nicht, wie es neben dem Platz ist, aber dass sie halt individuell alleine bei Verein oft angeeckt sind. Und Dembélé ist ja auch bei Barca heftig angeeckt und der war ja schon richtig auf dem Abstellgleis. Die wollten den ja wirklich krass loswerden, so das war ja auch öffentlich, dass halt klar gesagt wurde, such dir einen Verein, so und jetzt wieder in der Startelf zu stehen und dann auch mit einer Vorlage und Aubameyang halt auch mit zwei Toren so ein Spiel hinzulegen, finde ich schon bemerkenswert, was sowas auslösen kann, wenn du halt irgendwie in so eine Comfortzone kommst und anscheinend sind die beiden das oder sie bieten sich gegenseitig diese Comfortzone.
Ich glaube sowieso, dass das Menschliche oft richtig untergeht, wenn man irgendwie Spieler besonders bei neuen Stationen oder anderen Vereinen bewertet. Dann heißt es plötzlich, warum hat der bei uns nicht so gezündet oder eben umgekehrt, warum war der dort so gut und hier gar nicht? Das ist ja eine krasse menschliche Komponente, die da wichtig ist. Wie verträgst du dich mit den Spielern? Hast du Spaß am Spiel? Und wenn du da mehrere Freundschaften in der Mannschaft geschlossen hast, natürlich hast du dann Spaß am Spiel. Und eben nicht, wenn du das Ganze nicht hast. Und ich denke, das kann man dort wahrscheinlich beobachten, dass es den beiden gut tut, zusammenzuspielen.
Ich denke auch, dass ab einem bestimmten Niveau, dass halt wirklich das Hauptaugenmerk sein muss und auch eben der ausschlaggebende Punkt ist, dieses Mentale. Weil jeder, der auf diesem Niveau Fußball spielt, der hat die individuelle
Ja, der
Klasse, das
kann's,
zu tun.
genau.
Ja, die sind ja nicht alle umsonst da. Und wenn du die Technik und die individuelle Klasse dafür hast, dann hast du in der Mannschaft am Ende nur die Frage übrig, passt es? Passt das alles zusammen, persönlich, mental? Ist das ein Team? Und dass dieser Faktor so ausschlaggebend ist, das merkst du halt einfach immer wieder so. Und ich glaube auch, dass es das gerade bei Werder ist, weil wir haben ja auch Akteure, die auch in der Saison bei uns waren, in der wir abgestiegen sind, gnadenlos. Und die sind wieder zu echten Größen in diesem Spiel geworden. Und da merkst du halt einfach, dass die Konstanz eines Spielers auch oft davon abhängt, wie ist die Mannschaft, wie ist das Umfeld, wie findet sich der Spieler darin zurecht? Und Barca hat anscheinend gerade echt ein gutes Umfeld geschaffen für die Arbeit, die Xavi da leistet. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Gemunkel dieser berühmten Barca-DNA, die er auch wieder so ein bisschen mitgebracht hat.
Ja, gut, okay, dazu kann ich jetzt wirklich nicht mehr sagen, aber wir sind auch langsam am Ende der Folge angekommen.
Wir haben die Länderspielpause jetzt auf jeden Fall irgendwie rumgekriegt. Das war nicht einfach. Es ist ein trostloses Wochenende gewesen. So viel ist sicher. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Spiele kommende Woche, oder?
Ja, wir freuen uns und wir können einen schnellen Ausblick machen, wenn du möchtest. Darauf willst du
Wie
anfangen?
siehst du denn eure Chancen?
Oder ich fange
Oh,
an,
ja, ich
genau.
kann. Bitte. Paderborn ist schon ein Brett.
Ja, Paderborn ist schon ein Brett. Ich freue mich aber unheimlich, weil ich ja eben auch live vor Ort im Stadion bin. Und deshalb, also sie müssen es machen. Also gar keine Frage, ich bin da. Also deshalb werde ich auf jeden Fall auf einen Sieg tippen. Und ich glaube, dass Paderborn leichter wird als die anderen, die eher in Richtung untere Tabellenhälfte gehen, weil wir uns halt tendenziell irgendwie besser schlagen gegen die erste Tabellenhälfte. Und ich hoffe, dass das vielleicht so ein Wendepunkt werden kann, dass man gegen Paderborn neu erstarkt und gerade weil meine Präsenz im Stadion natürlich Tim Walter dazu bewegen wird, rechtzeitig zu wechseln und Suhonen wird den Hattrick machen, nur mir zuliebe. Also klar,
Okay.
also deshalb gar keine Frage.
Ich bin gespannt. Ich sehe das Spiel sehr, sehr eng, auch aufgrund der Tabellensituation. Das ist eigentlich was. Also Paderborn ist unangenehm zu spielen. Kann ich aus Erfahrung sagen, war ein sehr wildes Spiel, was wir gegen die hatten, was wir dann mit einem Torunterschied gewonnen haben. Und laut vielen Werder-Fans auch sogar das beste Spiel der Saison, weil es halt echt spannend und aufregend war und cooler Fußball. Bin gespannt, wie sich das bei euch dann ergibt. Wir haben mit Sandhausen jetzt noch einmal einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte vor uns, bevor wir die letzten Spieltage halt uns mit Teams der oberen Tabellenhälfte rumschlagen müssen, weil wir noch ordentlich Topspiele vor uns haben. Aber ich finde es auch, wie du sagst, nicht einfach gegen Vereine zu spielen, die unten drin stecken, vor allem Sandhausen im Moment nur 2 Punkte vor Dynamo, die auf dem Relegationsplatz stehen. Deswegen wird es schon ein Brett, es wird schwierig, es wird hart, aber eigentlich müssten die 3 Punkte mit.
Ja, ist irgendwo ein Pflichtsieg. Ne? Ich mag das gar nicht so zu sagen, dass es Pflichtsiege überhaupt gibt. Ist auch so ein
Ich
komisches
mag den Begriff
Konzept.
auch
Aber
gar nicht.
ja, aber irgendwie halt schon. Ne? Also wenn man da oben mithalten möchte, dann muss man eben auch gegen die Vereine in Anführungsstrichen da unten bestehen können. Aber das sind dann halt auch eben die, die am meisten kämpfen und eben diese Mentalität dann noch mal mitbringen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du aus dem Stadion berichtest, welche Mentalität du von nahem beobachten konntest. Und dann würde ich sagen,
Ja, wir sind am Ende. Tschüss, Lena.
tschüss, Marie.